Ja, Lieben, ich habe mich so entschieden, jetzt durch diesen Text mal Vers für Vers mit euch durchzugehen, also chronologisch. Wir haben, glaube ich, heute Morgen ein sehr praktisches Kapitel in der Betrachtung und ich denke, wir können uns vielleicht doch am Ende jeder das ein oder andere davon mitnehmen. Fangen wir also mit dem ersten Vers an, mit Vers 7, wo Petrus schreibt: Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Dieser Vers beinhaltet ja zwei zentrale Aussagen. Einmal zunächst der Hinweis, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist. Neuere Übersetzungen schreiben hier, das Ende der Welt ist nahe gekommen. Und dann der Hinweis aufs Gebet. Jetzt denken bestimmt einige von euch, das Ende der Welt ist nahe gekommen. Das Denken, das wird schon seit über 2000 Jahren jetzt gesagt und hier geschrieben. Und es geht immer weiter. Jeden Morgen geht die Sonne auf, jeden Abend geht sie wieder unter und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Ich denke, wenn man so da reinguckt in diesen Text, schwingt da vor allem eins mit. Ich glaube, dass Petrus den Gemeinden damit sagen will, dass das jederzeit passieren kann, dass das Ende der Welt kommt. Und es wird ja keiner, es weiß ja keiner, wann das ist. Und es weiß auch keiner, wann das sein wird. Weil selbst Jesus wusste es nicht. Er wusste nicht um die Stunde, denn er sagt ja selbst einmal dazu in Markus 13, 32, von jedem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Aber weil das jederzeit passieren kann, hat das natürlich Konsequenzen. Konsequenzen auch für uns in der Nachfolge. Leben wir weiter so in den Tag, dann würde ich sagen, scheint mir die falsche Strategie zu sein. Wir sollen wach sein, nicht schläfrig und einen Tag in den nächsten stolpern. Und damit wir wach bleiben, gibt Petrus uns hier einige wichtige, ich sage mal ganz praktische Hinweise und zeigt uns, glaube ich, auch ein Stück weit der Strategie, wie wir wach bleiben können. Als erstes sagt er, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Und ich glaube, der Petrus, der spricht ja da aus ganz eigener Erfahrung heraus. Weil wenn wir jetzt mal einen Blick nach Gethsemane werfen, als Jesus dort zu seinem letzten schweren Gang aufbricht, da ist es für ihn das Wichtigste, vorher noch einmal mit dem Vater zu reden. Und ich lese uns mal diese Verse aus Markus 13 vor, das ist dann, glaube ich, besser, als wenn ich so das wiedergebe. Sie kamen zu einem Ort, der Gethsemane heißt, und Jesus sagte, setzt euch hier nieder, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn, und er sagte zu ihnen, also auch zu Petrus, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Und als er jetzt zurückkommt, sind diese drei Kerle am Schlafen. Petrus, sagt er, oder Simon sagt er zu Petrus, schläfst du etwa? Könntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Darum seid wachsam und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen, denn der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Also Petrus gibt hier quasi seine eigene Erfahrung an uns weiter, indem er sagt, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Seid wach beim Gebet. Er hat es also selbst erlebt, schläfrig zu sein in einer ganz entscheidenden Stunde. Ich denke mal, das ist zunächst mal ganz menschlich und ich glaube auch, wir schwächeln gerne mal. Da stehen wir ja dem Petrus in nichts nach. Aber wenn wir genau zugehört haben, dann übernimmt Petrus hier die Ermahnung Jesu für uns quasi wörtlich. Er sagt damit, Leute, haltet Verbindung zu Jesus. Habt stetig Kontakt zu ihm. In der heutigen Sprache würde man sagen, so seid beständig online. Und dann verstehen wir das vielleicht ein bisschen besser, so aus der heutigen Zeit. Wir kennen das ja vom Handy. Online zu sein bedeutet ja, dieses Teil ist immer in Verbindung mit irgendwas. Immer. 24/7, ne? 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Immer sendet es Daten in die Apps, die wir haben, WhatsApp, Wetter, Nachrichtenportale, egal, ne? Eben mit allen Apps, die da so aktiv sind. Und ich denke, wir können das so ganz gut fassen. Aber wir haben eine wichtige App, mit der wir online sein sollen, beständig online sein sollen. Und das ist die App Jesu. Jesu durch den Heiligen Geist. Und wenn wir an die letzte Woche zurückdenken, dann hat ja Jochen Paul uns das, glaube ich, sehr deutlich da nochmal ausgelegt, wie das passiert und wie der Heilige Geist da wirkt und wie das online mit Jesus dann alles so passiert. Ihr Lieben, deshalb heißt das für uns an der Stelle, Augen auf und Sinne klar, seid nüchtern und klar im Gebet, nicht, Petrus sagt, nicht wie wir das damals waren, als wir in der entscheidenden Stunde eingeknackt waren, versucht es besser zu machen als ich. Der zweite Punkt ist dann, habt Liebe untereinander. Das ist ja auch wieder so ein Vers, ne? Habt Liebe untereinander, denn die Liebe deckt der Menge Sünden zu. Und ich denke, auch diese Aussage müssen wir oder sollten wir von der ungewissen Wiederkunftszeit Jesu mal interpretieren und zuordnen. Denn, ihr Lieben, was nützt es uns, wenn wir als Geschwister uns jede Woche in der Wolle haben, uns das Verfehlen, unsere Verfehlen und Versagen gegenseitig vorwerfen, und wenn Jesus dann wiederkommt, dann haben wir Streit untereinander. Ich denke, das ist keine gute Sache. Ich weiß, das ist wieder so ein Vers, und ich weiß auch, dass das genau dieser Vers, habt Liebe untereinander, zu den großen Herausforderungen zählt, die wir in der Nachfolge haben. Auch in unserem Leben. Und wir wissen alle, da wird es schon mal schwer eng. Weil wenn wir uns in der Wolle haben, dann sind wir auch kein gutes Zeugnis für andere. Und wir machen uns das Leben auch selber schwer. Und ich glaube wohl dem, der hier schnell vergessen kann, der ist hier wirklich im Vorteil. Oder wer großzügig über die Schwächen der anderen hinwegsehen kann, der ist auch im Vorteil. In Sprüche 19, Vers 11 heißt es mal, ein vernünftiger Mensch gerät nicht schnell in Zorn, es ehrt ihn, wenn er über die Verfehlungen hinwegsehen kann. Und deshalb, ihr Lieben, lasst uns nicht jedes Wort oder Tat unserer Geschwister auf die Goldwaage legen. Ja, wir ärgern uns schnell mal. Doch wir alle sind alle nur Menschen, die wir alle eigene Fehler und Schwächen haben. Und Petrus setzt ja noch eins drauf, indem er sagt, die Liebe deckt die Menge der Sünden zu. Und wer wollte von sich nicht sagen, dass er nicht eine Menge Sünden im Leben begangen habe und in seinem Rucksack hinter sich herschleppt? Und deshalb würde ich dem Petrus hier zustimmen, weil bevor wir jetzt alles auf die Goldwaage legen, lasst uns lieber großzügig mit unseren Geschwistern umgehen. Eine Goldwaage misst ja so in kleinsten Mengen, ne? So grammweise. Halbe Gramm, ich weiß gar nicht. Sie misst also auf jeden Fall ganz kleine Mengen. Und ich glaube, also sie misst, um im Bild zu bleiben, für uns dann kleinste Vergehen oder kleinste Versagen von anderen, die wir dann gerne dann auf diese kleine Goldwaage legen und im Milligrammbereich dann irgendwie versuchen zu messen. Ich glaube, uns steht besser eine Schrottwaage an. So eine Schrottwaage, ne? Hier werden große Gewichte gemessen, so Tonnen. Und wenn da 30 Gramm oder auch ein Kilo daneben liegt, völlig egal. Und das, ich glaube, ist schon ein schönes Bild, wie wir mit den Fehlern oder auch den Sünden der anderen umgehen sollen. Weil es ist ja so, spätestens in der Ewigkeit sind wir ja alle wieder zusammen und unendlich lange, ohne Ende, und auch da müssen wir miteinander auskommen. Der dritte Punkt, den Petrus nennt, seid gastfrei ohne Murren. Wenn man das von dem Text her liest, von der damaligen Zeit, dann müssen wir uns erstmal fragen, wie war das denn damals? In welche Situation hat der Petrus das hineingesagt, seid gastfrei ohne Murren? Und es war ja so, dass viele Gemeinden wirklich gewaltig Druck hatten. Viele wurden verfolgt. Und sie hatten sich, waren geflüchtet, um ihr Leben zu retten und haben sich dann in die heutigen türkischen Gebiete begeben. Viele kamen auch in die Hauptstädte Rom und Athen. Und so beginnt Petrus seinen Brief ja auch genau damit und listet auf, an wen dieser Brief denn vorrangig gehen soll. Ich lese das mal den ersten Vers. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, Provinz Asien und Bithynien. Gott gebe euch viel Kraft und Frieden. Und das nimmt Petrus hier auf und ermuntert die Christen, denen sein Brief jetzt vorgelesen werden soll, seid denen gegenüber, euren Geschwistern gegenüber, die in der Verstreuung leben, die auf der Flucht sind, gastfrei. Nehmt sie bei euch auf, damit sie geschützt und versorgt werden. Und das war für die wahrlich nicht ohne Risiko. So schreibt E.H. Broabend in seinem Buch 2000 Jahre Gemeinde Jesu über die Art und Weise, wie man damals mit Christen umging, auch in der Verfolgung. Ich zitiere, erste Maßnahmen wurden gegen sie, also die Christen, ergriffen und schon Ende des ersten Jahrhunderts galt es als gesetzeswidrig, Christ zu sein. Es kam zu systematischen Verfolgungen, die sich über das gesamte Römische Reich ausbreiteten. Hab und Gut wurden eingezogen, sie wurden gefangen gesetzt und hingerichtet, Spitzel wurden belohnt und jetzt kommt's, und wer die Gläubigen beschützte, teilte das Schicksal mit ihnen. Also gastfrei zu sein damals und die Geschwister aufzunehmen, die Christen waren und verfolgt waren, das war extrem gefährlich. Und dann gastfrei zu sein ohne Murren, das war wirklich ein besonderer Akt gelebter geschwisterlicher Liebe. Es war brandgefährlich. Was, glaube ich, der Petrus jetzt hier nicht meint, ist, dass wir uns gegenseitig einladen und miteinander feiern sollen oder dass wir jemanden, der uns besuchen will, ohne zu murren hereinbitten. Natürlich zeigt das auch, dass wir uns gern haben, aber das ist an dieser Stelle jetzt nicht gemeint. Petrus spricht bewusst die Gläubigen an, die also in den Gebieten leben, wo die verfolgten Christen dann ankommen, damit sie die Geschwister dann aufnehmen. Und dann kommt der letzte zentrale Punkt, dient einander. Vers 10 und 11. Und dient einander mit jeder, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. So, zunächst sagt Petrus, dient einander. Punkt. Und danach geht es um das Wie. Wie sollen wir einander dienen? Und Petrus erklärt das so anhand von drei Schlüsselworten. Als erstes, jeder mit der Gabe, die er bekommen hat. Als zweites, dient wie der gute Haushalter. Und als drittes, dient aus der Kraft Gottes heraus. Zunächst mal zu den Gaben. Petrus ergänzt, eure Gabe sind Gnade Gottes. Eure Gabe ist nichts Eigenes. Es ist euch geschenkt. Und das bedeutet natürlich auch, dass Gott die Geschenke, also die Gaben, verteilt, wie er will. Was er also dir oder mir geschenkt hat, mag mir gefallen oder auch nicht. Aber ist auch egal. Wir bekommen das von Gott geschenkt, quasi zugewiesen. Und meistens ist es ja so, dass die Gaben auch mit unseren Stärken durchaus einhergehen. Das passt, glaube ich, dann ganz gut zusammen. Da passt Gott auch schon auf. Und wenn nicht, dann ist vielleicht auch mal ein Versuch dran. Jetzt will ich euch mal erzählen, wie das mir mal ergangen ist. Als ich 10 Jahre alt war, Martin hat eben erzählt, wo 11 war, da gab es also jedes Jahr eine Weihnachtsfeier im Vereinshaus, damals noch im alten Vereinshaus, hier vorne im Ort, also wo jetzt die Maschinis wohnen. Und dann war es ja so, damals mussten die Kinder auch Gedichte aufsagen, die Gedichte waren damals etwas länger als heute, Und diese Bude war gerammelt voll jedes Jahr. Also ich weiß noch, da hinten ging so eine Leiter, so eine Treppe hoch und selbst da saßen also die Leute auf den Treppenstufen und nahmen also an dieser Weihnachtsfeier teil. Das war also wirklich ein Ereignis für das Dorf, weil alle Kinder gingen da auch dahin. So, jetzt kam der Hans-Georg dran, hat Gedicht vorgesagt. Erste Strophe ging, glaube ich, ganz gut, zweite vielleicht auch noch und dann war irgendwie in meinem Kopf Error und da kam also nichts mehr. So, jetzt stehe ich da vorne vor den vielen Leuten. Im Saal ist es totenstill. In meinem Kopf ist immer noch Chaos. Es ist immer noch still. Und plötzlich fängt eine Frau an, laut zu lachen. Und in dem Moment habe ich mir geschworen, nie mehr, never ever, stelle ich mich in einem Vereinshaus oder sonst wo vor Menschen und mache irgendwas für die. Nie mehr. Und das habe ich auch dann ausgehalten, bis ich 27 war. Mit 25, als ich Studium beendet hatte, bin ich dann zu Boleros gegangen. Und ein Jahr später hatten die eine völlig bekloppte Idee. Die schickten mich zu einem Seminar, eine Woche lang, wo ich lernen sollte, vor Menschen Vorträge zu halten. Gut, in so einem Fall kann man jetzt nichts machen, da muss man hingehen, ne? Und dann bin ich da hingegangen und habe das gemacht. Und dann war es dann so, bei Boleros gab es also einen heiligen Ort. Das sogenannte Informationszentrum, man nannte es Schlösschen, Andi zum Beispiel, der kennt das. Das liegt also am Ende vom Werk in Lolla, einem Riesenwerk, 1 Kilometer lang und in einem kleinen Wald gelegen damals. Und wenn man so als junger Mitarbeiter dahin kam, dann stand man quasi ehrfürchtig still. In diesem Gemäuer da passierten also da traf sich die Fachwelt, da wurden die Fachthemen diskutiert, da tagte die Geschäftsleitung, da tagte der Aufsichtsrat. All das war etwas Außergewöhnliches. Gut. Und knapp ein Jahr später fand also in diesem Flüsschen eine Vertriebstagung statt. Ich hatte bis dahin noch keinen Einsatz gehabt. Eine Vertriebstagung statt. Und irgendwie war der Zeitplan aus dem Ruder. Und normalerweise ist man immer zu spät dran bei solchen Tagungen, aber hier waren sie plötzlich zu früh. Das war also eine halbe Stunde Luft. Und da kommt mein Chef zu mir und sagt, Herr Kling, da sitzen 100 Leute im Saal, die müssen wir jetzt irgendwie bespaßen. Gehen Sie mal von hin und machen Sie irgendwas mit denen. dann habe ich mich auf den Tisch gesetzt und habe denen dann was erzählt über die neuesten Entwicklungen und so. Und er hat sich dann auch dahin hingesetzt und anschließend meinte, er wäre doch ganz gut gewesen. Und ja, dann haben sie mich also zukünftig dann dort eingeteilt. Und das Lustige, 20 Jahre später habe ich dann in diesem Teil mein Büro bezogen, im ersten Stock, weil sie mich dann zum Chef von dieser Einrichtung gemacht hatten. Und noch lustiger war, mich hat vorher nie einer gefragt, auch hier aus der Gemeinde, kannst du mal eine Gebetsstunde halten oder so. Aber als ich diesen Einsatz hatte, etwas später kam der Dieter Schneider und sagt zu mir, Hans-Georg, kannst du dir vorstellen, mal eine Gebetsstunde zu machen? Und dann habe ich das mit Freuden gemacht. Und da war irgendwie der Band jetzt gebrochen. Was ich damit sagen wollte ist, also ich hatte für mich die Entscheidung getroffen, nie mehr machst du das. Und dann hat Gott irgendwie da die Spur gekriegt, ich könnte ja gar nichts machen dagegen. Ne? Ich hätte ja nicht sagen können, ich gehe da nicht hin. Aber macht man ja als junger Mensch auch nicht. Und Gott hat da auf interessante Weise das ausgegraben. Und ich habe mal so grob überschlagen die Tage. Ich glaube jetzt so 150 Mal habe ich in der Zwischenzeit das hier Gebetsstunde gehalten oder auch Wahlbetrachtung gemacht. Und ich glaube, Gott hat da bei mir wirklich eine Gabe ausgegraben. Ich wollte euch das nur mal so erzählen, damit ihr mal so seht, wie das manchmal geht im Leben. Also das ist manchmal ein bisschen schräg, aber kommt am Ende vielleicht dann doch in die Spur. Ja. Also, wenn wir die Gabe haben, dann liegt es natürlich auch in unserer Verantwortung, dass wir damit im Sinne Gottes auch umgehen. Die Frage ist ja dann, nehmen wir das Geschenk an und gebrauchen das im Sinne Jesu und ich hoffe für uns alle nicht, dass wir es brachlegen lassen. Und Petrus nennt jetzt hier zwei Gaben, zwei Arten oder zwei Beispiele für Gaben. Da haben wir eine Trennlinie zwischen der Gabe des Redens und der Gabe der Werke. Und ich habe oft so den Eindruck, dass diese Gabe der Rede, also die Verkündigung von der Kanzel, in der Sonntagsschule oder auch in der Jugend, dass diese als die höhere Gabe angesehen wird. Es ist ja was Geistliches, also was Höheres. Und ich glaube, dass das Quatsch ist. Weil in unserer Gemeinde haben wir ganz viele praktische Dienste, die mindestens genauso wichtig sind. Wie zum Beispiel, nehmen wir mal die Jungs da hinten, die zwei jetzt, die da hinten sitzen, der Marvin und der Elias, ich kann es gerade nicht sehen, ich glaube, ist es. Wenn die heute nicht da wären und hätten das Teil da nicht angemacht, wäre doch hier nichts gegangen. Gut, ich hätte jetzt hier laut reden können, aber draußen, die hätten nichts gehört. Gesehen hätten wir auch nichts. Oder ist der Rasen gemäht? Sind die Mülltonnen rausgestellt? Haben wir Handtücher auf den Toiletten? All das sind doch Punkte, die wichtig sind, die genauso wichtig sind, weil ohne diese Themen kann man zwar hier reden, aber irgendwann versinkt der ganze Laden hier dann im Chaos. Und wir haben ja auch in vielen Fällen so eine Vermischung von Gaben. Denn ich sage mal als Beispiel, was bricht sich jemand ab, wenn er redet und beim Umräumen des Saales hilft, wenn er gesundheitlich dazu in der Lage ist? Nichts. Und ich meine, es ist doch ganz normal, dann bricht sich doch auch keiner was bei ab. Also, wenn wir das hier lesen, dann will Gott durch unsere Gaben anderen Menschen dienen. Wir dienen also an Gottes Statt zum Wohle der Geschwister und der Menschen. Und dann gibt es noch zwei Hinweise von Petrus. Als erstes, dient als guter Haushalter. Es ist ja beim Haushalter so, er verwaltet das Gut. Das Gut gehört ihm ja nicht, was er da verwaltet und bewirtschaftet. Der Besitzer hat es ihm quasi anvertraut und vertraut darauf, dass der Verwalter sorgsam und gewinnbringend damit umgeht. Er kümmert sich darum und sieht zu, dass dieses Gut in einem guten Zustand ist, wenn der Hausbesitzer vorbeikommt und man nach dem Rechten sieht. Und eben da liegt ja das Problem jetzt. Ne? Wir wissen nicht, wann kommt der jetzt. Und jetzt nehmen wir mal an, der Verwalter hat keine Lust und hat keinen Bock und er sagt, oh ja, der Besitzer kommt vielleicht mal in drei Monaten, der war ja vor 4 Wochen schon mal hier. Also jetzt lassen wir erstmal hier die Sache mal locker laufen und dann kriegen wir das schon wieder hin bis dahin. Aber was ist, wenn er nächste Woche kommt oder kommt morgen? Dann sieht es eben aus, vielleicht wie Kraut und Rüben. Und im Ergebnis bekommt er vielleicht im günstigsten Fall eine Abmahnung. Wahrscheinlich wird er auf jeden Fall eine ordentliche Ansage bekommen. Und deshalb wird ihm und auch uns nichts anderes übrig bleiben, als dass wir die geschenkten Gaben einbringen zum Wohle des Ganzen. Und zwar nicht nur irgendwann mal, sondern jetzt. Und dann ein letzter Hinweis von Petrus, dient aus der Kraft Gottes heraus, die Gott gewährt. Das ist ja ein weiterer wichtiger Hinweis auf unser Geschenk. Dient also aus der Kraft Gottes heraus. Petrus präzisiert das, indem er ausführt, dass Gott diese Kraft gewährt. Neuere Übersetzungen sagen hier, die Gott euch schenkt. Er schenkt uns also nicht nur die Gabe, er schenkt uns auch die Kraft, diese Gabe für ihn und die Gemeinde und für die Menschen um uns herum einzusetzen. Und warum ist das wichtig? Damit sich nicht jemand rühme oder besonders von sich denkt. So nach dem Motto, ich kann das eh schon besser als die anderen. Ohne mich wäre der Laden doch längst in den Bach gefahren, um es mal umgangssprachlich zu sagen. Und damit so ein Denken erst gar nicht einreißt, gibt Petrus uns das hier nochmal mit. Immer schön bei Jesus bleiben. Von ihm die Kraft und die Ideen empfangen und dann die geschenkte Gabe zum Wohle aller einsetzen. Dann fehlt es uns ein wenig, ich sage bewusst ein wenig, denn Vollkommenheit werden wir ja hier nie hinbekommen, das wissen wir alle. Dazu sind wir alle viel zu viel menschlich. So, und dann sagt Petrus zum Schluss, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Das ist das Oberziel. Wir nehmen das alles, setzen es ein, damit Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Also fasse ich kurz zusammen. Der Petrus gibt uns heute Morgen 4 Themen mit, damit wir unsere Bereitschaft stärken. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Schlaft nicht ein, wie ich es damals gemacht habe. Habt Liebe untereinander. Seid gastfrei ohne Murren. Das ist jetzt ein Punkt, der uns jetzt vielleicht nicht so ganz betrifft. Und dient einander. Und wenn ihr das tut, dann seid ihr soweit bereit, wenn Jesus kommt. Und so schließt Petrus, das alles ist möglich geworden durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. So, wenn jetzt noch Beiträge zum Text kommen, gerne.